Folge 11. Eine Geschichte von Justinian, dem Papst und warum die Lage zwischen Ost und West nicht immer einfach ist. Kaiser Justinian von Konstantinopel ist eine schillernde, wenn auch komplexe und keineswegs immer nur sonnige Figur. Er gilt als einer der bedeutendsten Herrscher der Spätantike, unter dem das Byzantinische Reich am Übergang zum Mittelalter seine größte Ausdehnung erreichen sollte. Er ist der Stifter der Hagia Sophia und trägt im Osten den Beinamen der Große. Sogar als Heiliger wird er von manchen in der Orthodoxie verehrt, wenngleich ihn kein Synaxarion, das ist die östliche Gottesdienstordnung, tatsächlich als Heiligen listet. Grob in seine Epoche fällt nun unsere Episode des Papsttums. Als Justinian gemeinsam mit seinem Onkel Justin im Jahr 518 den Thron des Oströmischen Reiches bestieg, war der Name Römisches Reich bloß noch ein formeller und vor allem kultureller Titel. Das Westreich um Rom war 4 Jahrzehnte zuvor unter dem Ansturm der Germanen untergegangen. 100 Jahre regierten die Vandalen bereits in Nordafrika. Die Westgoten in Spanien waren Arianer, also Angehörige einer christlichen Häresie. Und die Goten, die formell Italien als Vasallen des Kaisers regierten, gehörten demselben arianischen Irrglauben an. Von den möglicherweise 1 Million Einwohnern Roms zur Zeit Jesu war nach all den Wirren des 5. Jahrhunderts bis zu Beginn der Regierungszeit Justinians die Zahl auf ein Zehntel geschrumpft und sollte nach den Gotenkriegen ein paar Jahrzehnte später gar nur mehr 30.000 betragen. Die Stadt am Tiber hatte ihren Glanz verloren. Der Senat war noch in Rom und der Papst. Doch auch in der Kirche, die sich auf alle Gebiete rund um das Mittelmeer verteilte, gab es damals im Jahr 518 keine Einheit. Seit 34 Jahren war die Ost- von der Westkirche im Akakianischen Schisma getrennt. Begonnen hatte alles so. Im Jahr 451 im Konzil von Chalcedon hatte man auf die sogenannte Räubersynode, von der in Folge 8 die Rede war, geantwortet und den Monophysitismus verurteilt. Monophysiten, von Mono einzig und Physis Natur, lehrten, dass Jesus nach der Menschwerdung eine einzige und zwar göttliche Natur besessen habe. Verwandt damit waren nach dem damaligen Verständnis auch die Miaphysiten von Mia eins und Physis Natur. Diese betonten, dass sich in Christus das Göttliche und Menschliche hin zu einer Natur verbunden habe, während die katholische Position, und das schließt die heutigen Orthodoxen mit ein, festhielt, dass die göttliche und menschliche Natur Christi unvermischt und ungetrennt verbunden seien. Jesus also ist wahrer Gott und wahrer Mensch. Das klingt sehr technisch und für uns heute vielleicht auch zu technisch. Doch damals, unter dem Eindruck christologischer Irrlehren wie dem Nestorianismus, wurde die Sache mehr als nur heiß diskutiert. Das Konzil von Chalcedon unter der geistigen Führung von Papst Leo brachte zwar eine verbindliche theologische Entscheidung, aber die traditionellen Begriffe und Konzepte waren schon so weit in den orientalischen Kirchen verankert, dass sich die Beschlüsse dort praktisch nicht durchsetzen konnten. 20 Jahre nach dem Konzil wurde nun Akakios der neue Bischof von Konstantinopel. Er nahm Einfluss auf den Kaiser Zeno und schlug vor, das Konzil von Chalcedon einfach unter den theologischen Tisch fallen zu lassen. Zwar konnte er damit die radikaleren Miaphysiten nicht für eine Einheit gewinnen, sie forderten eine Verurteilung des ökumenischen Konzils von Chalcedon, aber die Patriarchen von Alexandrien und Antioch stimmten dem Vorschlag zu. Das jedoch stieß selbstverständlich auf Kritik von Theologen und Mönchen des christlichen Ostens, die das Konzil von Chalcedon als Beschluss der Gesamtkirche verteidigten und sich beschwerten. Wo beschwerten sie sich? Natürlich beim Papst in Rom. Rom sah sich gezwungen, Akakios wegen der Leugnung des Konzils von Chalcedon abzusetzen und zu exkommunizieren. Worauf Akakios, im Wissen um die Rückendeckung des Kaisers, prompt den Namen des Papstes aus der Liturgie seiner Kirche strich und damit war das Schisma vollzogen. Der Osten war vom Westen getrennt. Den Kaiser in Konstantinopel kümmerte dies nicht wirklich. Er war nur an der religiösen Einheit in seinem eigenen Herrschaftsbereich interessiert und war deshalb Akakios Vorschlag gefolgt. Den Westen, der, wie wir gesehen haben, damals von Germanen und noch dazu Arianern kontrolliert wurde, hatte er weitgehend aufgegeben. Rom war nicht länger seine Sache. Was der Papst sagte, war ihm nicht wichtig, solange im Oströmischen Reich ein Konsens für Frieden, auch einen faulen Frieden, gefunden wurde. Sein Nachfolger Anastasius verhielt sich ähnlich, bis gegen Ende seiner Herrschaft Vitalian rebellierte und seinen Thron bedrohte. Vitalian gewann in Konstantinopel vor allem deshalb so schnell die Gunst des Volkes und der Priesterschaft, weil er sich auf die Seite der unterdrückten, aber immer noch fest bei den Gläubigen verankerten, rechtgläubigen Position von Chalcedon schlug. Nun brannte der kaiserliche Hut und Anastasius wandte sich plötzlich voller Eile an den Papst, um ein Konzil zur Wiederherstellung der Einheit einzuberufen und damit seinem Gegner die Munition zu nehmen. Im Jahr 515 schrieb er demütig an Papst Hormisdas: »Eure hohe Anerkennung ruft uns ihre väterliche Zuneigung ins Gedächtnis, auf das wir von euch erfragen, worin Gott und unser Heiland die heiligen Apostel in seiner göttlichen Lehre unterwies und vor allem Petrus, indem er die Kraft seiner Kirche begründet hat.« Hormisdas, erfreut über den Willen zur Umkehr und Einheit, sandte Legaten mit Anweisungen und einer zu unterschreibenden Formel der Einheit. Zwischenzeitlich war es jedoch Anastasius unverhofft gelungen, Vitalien aus dem Weg zu räumen, und als die päpstlichen Legaten nach Konstantinopel kamen, wurden sie umgehend auf ein Schiff verfrachtet und mit Schimpf zurück nach Rom geschickt. Ein Jahr später war der Kaiser tot und der Kapitän seiner Wache, Justin, als nächster Kaiser ausgerufen. Weil er als rechtgläubig galt und die Anhänger des Konzils von Chalcedon nicht mehr Verfolgung fürchten mussten, verlangte die Menge am darauffolgenden Sonntag vom Patriarchen Johannes, den rechten Glauben des Konzils von Chalcedon von der Kanzel her zu verkünden. Wozu sich dieser dann mehr oder minder gezwungen sah. Er war 3 Monate zuvor noch durch Kaiser Anastasius ins Amt gekommen und hatte, um den begehrten Posten zu ergattern, das Lied des Kaisers gegen Chalcedon gesungen. Nun, als sich der Wind drehte, kehrte er zum alten Glauben zurück und nahm auch den Namen des Papstes wieder in die Liturgie auf, wie die Gläubigen es verlangten. Und der neue Kaiser? Er wandte sich an den Papst und bat um die Sendung von Legaten, um den Frieden der ganzen Kirche wiederherzustellen. Sie wurden im darauffolgenden Jahr, am 25. März, mit größten Ehren empfangen. Sie brachten mit sich die Formel, die unter Anastasius abgewiesen worden war und die heute als Formel von Hormisdas bekannt geworden ist. Die erste Bedingung für das Heil ist, die Norm des wahren Glaubens zu halten und in keiner Weise von der überlieferten Lehre der Väter abzuweichen. Denn es ist unmöglich, dass sich die Worte unseres Herrn Jesus Christus, der sagte, du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Kirche bauen, nicht bewahrheiten sollten. Und ihre Wahrheit hat sich durch den Lauf der Geschichte gezeigt, denn auf dem apostolischen Stuhl wird die katholische Religion immer unbefleckt erhalten. Dieser Hoffnung und diesem Glauben treu bleibend, erklären wir, der Lehre der Väter folgend, alle Häresien für Anathema, besonders aber den Ketzer Nestorius. Es folgt eine Liste der Irrlehrer bis hin zu Akakios. Indem wir, wie wir schon gesagt haben, dem apostolischen Stuhl in allen Dingen folgen und alle seine Entscheidungen verkünden, billigen und genehmigen wir alle Briefe, die der heilige Papst Leo über die christliche Religion geschrieben hat. Und so hoffe ich, dass ich es verdiene, mit euch in der einen Gemeinschaft verbunden zu sein, die der apostolische Stuhl verkündet, in der die ganze wahre und vollkommene Sicherheit der christlichen Religion ruht. Ich verspreche, dass von nun an diejenigen, die von der Gemeinschaft der katholischen Kirche getrennt sind, das heißt, die nicht in Übereinstimmung mit dem apostolischen Stuhl sind, ihre Namen während der heiligen Mysterien nicht lesen lassen werde. Die Formel schließt mit: Ich habe dies, mein Bekenntnis, mit meiner eigenen Hand unterschrieben, und ich habe es an dich, Hormisdas, den heiligen und ehrwürdigen Papst von Rom, gerichtet. Ein Bekenntnis voller päpstlicher Ansprüche und Autorität, das heute so manchen orthodoxen Christen Falten auf die Stirn treiben würde. Doch im Unterschied zu späteren Konflikten zwischen Ost und West, wo Jahrhunderte von Unterschieden in theologischer Sprache sich mit Herrschaftsansprüchen und Eitelkeiten verbanden, zementiert durch kriegerische Handlungen und Ungerechtigkeit, war diese Formel vom Willen des Volkes, weiten Teilen des Klerus sowie dem Kaiser getragen, und sie wurde feierlich und unter Jubel unterschrieben. Dass die Mono- bzw. Miaphysiten der Bekräftigung des Konzils von Chalcedon, so wie sie es verstanden, nicht zustimmen wollten, ist verständlich, und so vollzog sich ihr endgültiger Bruch mit der Gesamtkirche. Ein kurzer positiver Einschub: In den letzten Jahrzehnten konnte man manche dieser Unterschiede durch Dialog und Gespräche tatsächlich weitgehend auflösen. Mit Alexandrien unter dem Patriarchen Alexander Schinuda III. Erreichte Papst Paul VI. Eine gemeinsame Erklärung. 1990 kam es zu einer Verständigung zwischen Johannes Paul II. Und dem Haupt der Malankara-orthodox-syrischen Kirche Indiens. Auch mit den Syrern und Armeniern konnten gemeinschaftliche Formeln gefunden werden. Zurück in das Jahr 519. Es gab also eine breite Zustimmung und Freude über die Wiedererlangung voller Gemeinschaft mit Rom. Das Einzige, was manche der Bischöfe des Ostens zu anfänglichem Zögern bewegte, war der verlangte Ausschluss der Namen von nunmehr als schismatisch deklarierten Bischöfen aus der Liturgie. Man klagte, dass viele von ihnen Akakios nicht wirklich zugestimmt hätten. Es sei mehr sein persönliches, nicht ihr Schisma gewesen. Doch weil sie die Gemeinschaft mit Akakios beibehalten hätten, waren sie nach Hormisthas als Heretiker zu betrachten. Justinian legte dem Papst eine Bitte um Milde vor und appellierte an seinen apostolischen Dienst der Versöhnung. Hormisthas gab der Bitte auch unter einer Auflage statt. Er verfügte, dass der Bischof von Konstantinopel einzeln die Fälle prüfen und nach seinem Gutdünken entscheiden könne. 2500 Bischöfe sandten über die nächsten Jahre ihr unterschriebenes Bekenntnis nach Rom und bekräftigten damit ihre Einheit oder stellten sie wieder her. Ein zweiter Wunsch Justinians ging erst unter Hormisthas Nachfolge in Erfüllung, dass nämlich der Papst selbst einmal Konstantinopel besuchen möge. 526 hatte der arianische Ostgotenkönig Theoderich in seinen eigenen Anliegen Papst Johannes dem I. befohlen, nach Konstantinopel zu reisen, obwohl dieser schon krank und gebrechlich war. Die Chroniken berichten vom überschwänglichen Empfang für den Vikar des Petrus. Die ganze Stadt sei bis zum 15. Meilenstein mit Kerzen und Kreuzen entgegengeeilt. Der damals noch regierende Kaiser Justin habe sich bis zum Boden gebeugt und Johannes empfangen wie Petrus selbst. Dann habe der Papst in der Hauptkirche der Stadt, der Grundstein zur Hagia Sophia wurde erst 6 Jahre später gelegt, die Messe auf Latein gesungen und den Kaiser, der schon 8 Jahre im Amt war, gekrönt. Nach seiner Rückkehr ließ Theoderich, der sich vom Besuch des Papstes beim Kaiser Zugeständnisse für seine Partei der Arianer erhofft hatte, den Papst einsperren. Er starb einige Tage später und wird von Katholiken und Orthodoxen am 18. Mai als Heiliger verehrt. Nachdem 527 sein Onkel gestorben war, begann Justinians lange Alleinherrschaft, in der er noch mehrmals in engem Kontakt mit dem Papst stand, um Fragen zu klären. Er kodifizierte das römische Gesetz, das später zur Grundlage für ganz Europa werden sollte und bis heute hinein in unser Rechtsverständnis hineinwirkt. Der erste Abschnitt des ersten Buches öffnet mit dem Titel »Von der heiligsten Dreifaltigkeit und dem katholischen Glauben«, gefolgt vom Dekret Gratians und Theodosius aus dem Jahr 380. Es ist unser Wille, dass alle unter unserer Herrschaft am Glauben festhalten, den der Apostel Petrus den Römern gebracht hat und der eben dort bewahrt wird. Für Byzanz begann eine Zeit der Expansion und ein erstes goldenes Zeitalter. Aber wie alles Menschliche blieb es nicht ohne Schatten. Kirchengeschichte ist ein spannendes Feld und wie bei jeder Geschichtsbetrachtung kommt es auf den Blickwinkel an. Die Einheit der Kirche zwischen Ost und West bedeutete neue Wunden und Gräben im Osten selbst, deren Heilung, wie schon ausgeführt, erst in der jüngeren Geschichte beginnen sollte. Der Einheit zwischen Rom und Konstantinopel sollte keine bleibende Dauer beschienen sein. Ost und West drifteten weit auseinander. Die Stellung des Patriarchs von Konstantinopel gewann an Ansehen. Damit wurde er aber auch zum hörigen ein- und absetzbaren Spielball des oströmischen Kaiserhauses. Und im Westen wetteiferten bald die reichsten und vornehmsten Familien nach der Krone des Papstes, bis sich schließlich im ausgehenden ersten Jahrtausend eine Pornokratie des höchsten Amtes der Kirche bemächtigt hatte. Doch in all den Wirren, in all der Sünde und im Versagen hörte der Papst nicht auf, Papst zu sein. Er konnte ein schlechter Papst sein. Er konnte Christus verleugnen, wie Petrus ihn verleugnet hatte. Er konnte sein Amt beschmutzen. Aber nichts konnte sein Amt selbst unrecht oder überflüssig machen. Immer wenn es ein Mann nach dem Vorbild Peter bestieg, dann konnte er segensreich der Kirche dienen, wie es einst Petrus getan hatte. An dieser Stelle schließe ich meine kurzen Betrachtungen zum Papsttum in der Geschichte. Ich will zurückkehren zur ersten Folge und zur heutigen Zeit, zur Unsicherheit und Unzufriedenheit nicht weniger frommer Seelen, was den gegenwärtigen Diener der Diener Christi betrifft. Wenn ich eines hoffen darf, dann, dass es mir in dieser Reihe vielleicht gelungen ist, wenigstens etwas den Kern, Sinn und Auftrag des Papstes näher zu beleuchten. Er ist kein allzeit unfehlbares Sprachrohr Gottes, dessen jedes Wort in uns Gänsehaut aufsteigen lassen muss. Sein Dienst ist notwendig, aber er ist auch klar umschrieben. Er übt ihn aus, wenn er als Petrus der Einheit in der Wahrheit dient. Einer Wahrheit, die nicht von ihm kommt, sondern von Christus. Er hat sie seiner Kirche anvertraut und den Petrus zum letzten Wächter und Diener der Einheit in der Wahrheit bestimmt. Die Unfehlbarkeit, wie Heschmeier schreibt, ist keine Auszeichnung der Größe des Hirten, die er wie ein glanzvolles Schwert aus eigener Kraft durch die Luft wirbelt. Nein, Vielmehr ist die Unfehlbarkeit ein göttlicher Beistand, um uns, die Gläubigen, vor dem Schlimmsten der Schwachheit und Sündhaftigkeit des Papstes zu schützen. Damit wäre eigentlich alles gesagt, aber in den kommenden Folgen will ich dennoch versuchen, das ein oder andere noch klarer zu buchstabieren. Universum.